Also Frau Meloni ist jetzt an der Macht. Was bedeutet das für die Märkte?
Wie groß werden diese Opfer sein? Und das wäre wahrscheinlich ein kompletter Systemzusammenbruch der britischen Pensionsfonds gewesen.
Eine ganz verrückte Welt. Also als wir den Podcast gestartet haben, war das Marktumfeld deutlich entspannter.
Positiv war, ich hatte heute 5 Stunden Schlaf.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Marktgeflüster, Folge 9, wenn wir richtig gezählt haben. Und diese Woche ist extrem viel passiert. Bist du fit, Holger, jetzt direkt reinzustarten mit voller Aufmerksamkeit die Woche zusammenzufassen?
Da kann ich voller Selbstsicherheit sagen, nein, bin ich auf gar keinen Fall. Der Schlafmangel mit den beiden Kindern ist im Moment sehr extrem, will heißen, ich würde alle Leute, die hier zuhören, bitten, meine heutigen Aussagen nicht zu sehr auf die Waagschale zu legen. Da könnte vielleicht die eine oder andere Ungenauigkeit oder der eine oder andere Unsinn dabei sein. Mehr als sonst noch.
Ich glaube, dieser Podcast wird sich negativ auf die Geburtenrate in Deutschland auswirken. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich so das Gefühl.
Meinst du wirklich? Dann erzähle ich mehr positive Sachen. Positiv war, ich hatte heute 5 Stunden Schlaf.
Aber wie geht's deinen Kindern? Gut? Entwickeln die sich? Traden die schon?
Denen geht's gut, aber die legen bisher ehrlich gesagt sehr finanzflusskonform an und haben lediglich ein passives ETF-Portfolio via Sparplan. Aber ich bin dabei, sie an die ein oder andere Derivate-Geschichte hinanzuführen.
Wunderbar, aber nur wenn sie auch selbst akkurat preisen können in einem eigenen Model.
Mich würde ja wirklich interessieren, ob so Bücher Derivate für Kinder gibt. man könnte jetzt drüber lachen, aber ich habe zum Beispiel tatsächlich ein Buch hier jetzt daheim, das musste ich kaufen. Ich dachte eigentlich erst, das ist ein Meme, aber das gibt's wirklich. Mhm. Das nennt sich Quantum Entanglement for Babies.
Was?
Da wird das dann anhand der Schnullerfarbe erklärt, wie man 2 Teilchen entangeln kann.
Okay, krass. Ich werde es unserem Verlag mal vorschlagen. Die wollen ja immer von mir neue Buchvorschläge haben, beziehungsweise pitchen regelmäßig neue Buchvorschläge und sagen, hey, komm, wir müssen wieder was zusammen machen und so. Und ich werde es vorschlagen. Derivate für Babys.
Oder Leverage for Babies, das wäre auch nicht schlecht.
Ja, Leverage mit 18 ausgesorgt haben.
Genau.
Weil das ist viel zu lang, weil das ist viel Zeit.
Zur finanziellen Freiheit hebeln.
Genau.
Wie geht's dir?
Ausgezeichnet. Warte, lass mich kurz überlegen. Ich hab mit dieser Frage 0 gerechnet. Normal. Aber ich gehe jetzt auf einen verlängerten Wochenendtrip und arbeite morgen nur so halb, dafür aber den Montag komplett, weil ich in Paris bin und habe mich schon gefreut. Also ich vergesse immer Feiertage. Das Team sagt mir immer übrigens, an dem und dem Tag ist Feiertag, wenn ich denen dann Termine reinstelle, genau an diesen Tagen. Und dann so lerne ich dann, dass es Feiertage gibt. Und dann
Du bist da einfach noch sehr Investmentbanker, oder? Also kannst gar nicht verstehen, wieso es Feiertage gibt und die Leute da nicht arbeiten.
Ich übersehe das einfach. Und dann habe ich meine Frau angeschrieben und gesagt, oh, richtig geil, am Montag ist Feiertag und so, lass mal was Cooles planen und so. Und sie so, nö, bei uns nicht in Frankreich. Habe ich geguckt, was ist Tag der Deutschen Einheit? Na super.
Mist.
Also der wird scheinbar in Frankreich nicht gefeiert. Okay, genau, noch eine kleine Richtigstellung vorab. BioNTech hat tatsächlich keine Beteiligung des deutschen Staates. Du hast es in der Podcast-Folge schon andeuten lassen und ich habe es nochmal recherchiert und tatsächlich stimmt's auch. Ich hatte sogar zuerst den falschen Link geschickt. Ich hatte die Beteiligung an CureVac geschickt, weil da Biotech stand und
Es ist ein sehr interessanter Name, den die da gewählt haben.
Das ist ein Thema Müdigkeit.
Die Wochenhighlights.
Gut, ansonsten haben wir heute sehr viele aktualitätsbezogene Themen, die derzeit die Märkte beunruhigen, inklusive dem nächsten Lehman Brothers. Aber in welcher Reihenfolge möchtest du gerne durchgehen?
Ich würde eigentlich gerne mit dem anfangen, was die Märkte wahrscheinlich am meisten bewegt. Du hast ein Interview geführt.
Ja, klar. Genau, ich habe ein Interview geführt mit Marcel Fratscher, den man sicherlich kennt. Habe dann Instagram-Aufruf gemacht und ob es Fragen gibt, habe prompt von dir eine Voice-Message gekriegt, mit einer Frage vor allem. Also die Frage war, ob, weil er ja der Meinung ist, das wusstest du vorher, dass die aktuelle Inflation nichts mit der Notenbankpolitik zu tun hat. Er hat es auch sehr überzeugenden Brusttons gesagt, nichts, rein gar nichts. Und dann hast du ja quasi gleich mir die richtige Nachfrage zur Hand gegeben, die da lautete, aber warum macht denn die Zentralbank überhaupt was, wenn sie ja keinen Einfluss auf die Zinsen hat? Welcher Streit zwischen Ökonomen steckt dahinter? Da gibt es ja Uneinigkeit.
Und dann kam ja auch die Antwort von seiner Seite. Ich hatte das Interview gestern eben mit Schlafmangel, ich um 2 Uhr nachts noch die Hälfte zumindest anschauen können. Mhm. Und dann kam ja auch die Antwort von seiner Seite, dass die Kaufprogramme, das Quantitative Easing, das klassische Brr, schon zum Ziel haben, Inflation zu erzeugen und dass sie es auch geschafft haben, aber nur zu einem sehr, sehr kleinen Grad. Also wir hatten ja, wie er auch sagte, ich will jetzt kein konkretes Ja sagen, aber seit der Finanzkrise bis 2020 ja eher Deflation als Problem oder die Angst vor der Deflation. Angst, ja. Und damit sind die Kaufprogramme ja begründet worden. Also sie haben schon zum Ziel, Inflation zu erzeugen. Womit er natürlich auch recht hat, ist, dass das Ziel dieser Kaufprogramme jetzt nicht war, 8 oder 9% Inflation zu kriegen.
Ja, das stimmt. Und es gab auch intelligente Anmerkungen unter den Kommentaren, dass es ja auch schon vor dem Einmarsch in der Ukraine, also bevor das mit den ganzen Energieproblematiken und dem Krieg losging, ja auch schon ein bisschen Inflation gab, um die 4-5%,
wenn ich genau. Im Januar, glaube ich, war sie in der Eurozone bei 5,5% und jetzt ist sie bei, jetzt bitte hau mich nicht, irgendwo um die 9. Also ich glaube, man sieht halt schon einen krassen Einfluss vom Krieg, von den Energiepreisen, die aber auch 2021 schon gestiegen sind. Und diese ganze Lieferkettenproblematik, die hatten wir auch schon deutlich früher. Also ich glaube, als wenn ich jetzt in der Politik wäre, dann würde ich natürlich auch als Hauptgrund für Inflation immer Gründe anführen, die ein bisschen außerhalb meiner Kontrolle liegen, weil sonst müsste man halt vielleicht auch sagen, okay, gut, wir haben jetzt 10 Jahre fast extreme Unterinvestitionen in Energie gehabt. Also wir haben halt quasi die Fossilen sehr schnell versucht abzubauen, aber gleichzeitig zu wenig Erneuerbare gebaut. Dementsprechend ein bisschen habe ich an der Energiefrage schon Mitschuld, aber natürlich nicht ausschließlich.
Ja, aber eigentlich sollte er unabhängig von der Politik sein. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Übrigens, diese Angst vor Deflation, das ist auch das, was die EZB mir damals, als wir zu Beginn der Corona-Krise waren wir ja dort in der EZB gewesen, haben ein Interview dort geführt und das war auch so ein Hauptkriterium immer wieder, so nach dem Motto, Deflation deutlich schlimmer als Inflation. Und da wir so nah an der Nulllinie kratzen, machen wir deswegen halt diese intensiven Programme, um zu gucken, dass wir von der Null weg auf die tendenziell 2 kommen. Das ist mir jetzt ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Wie siehst du das? Ist das tatsächlich also Deflation so viel schlimmer als Inflation? Also Deflation vielleicht nur als kurze Definition. Alles wird billiger, deswegen kaufst du nicht mehr wirklich. Also du denkst dir, guck mal, morgen wird das Auto sowieso günstiger sein als heute, also kaufe ich es erst in einem Jahr oder so. Und das wirkt halt so ein bisschen den Konsum und die Wirtschaft ab. Ist das wirklich so viel schlimmer?
Ja, beziehungsweise wirkt ja auch selbstverstärkend. Also wenn ich glaube, dass das Auto billiger wird und ich erst in einem Jahr kaufe und alle das glauben, dann bricht die Nachfrage jetzt ein und dann wird es ja noch billiger. Also ähnlich wie bei Inflation, wenn alle glauben, dass Klopapier teurer wird und jetzt sofort kaufen wollen, dann wird es dadurch erst recht teurer, hast du natürlich auch so diese Spirale. Ich glaube, Japan ist eigentlich ein schönes Beispiel, dass Deflation ein grundsätzliches Problem sein kann. Jetzt muss ich aber ehrlich gesagt da ein bisschen aufpassen, was ich hier erzähle, denn
Schlafmangel?
Nein, tatsächlich ist es hier nicht Schlafmangel. Ich muss aufpassen, was potenzielle Diskussionen am Weihnachtstisch dann erzeugen. Denn ich habe, sagen wir mal, mein Schwiegervater ist auch Volkswirt und hat, was Deflation betrifft, eine bestimmte Auffassung. Und ich möchte natürlich jetzt nicht da das nächste Fachgespräch herbeiführen.
Verstehe. Was würde, also er sieht es anders als du, um es vielleicht soft auszudrücken?
Nicht unbedingt anders als ich, aber ich glaube, seine grundsätzliche Auffassung ist aus der ökonomischen Schule, aus der er kommt, dass Deflation an sich nicht unbedingt so ein großes Problem ist, führt da auch historische Zeiten an, wo wir Deflation hatten und da kein fundamentales Problem für die Wirtschaft daraus erwachsen ist. Japan ist halt das andere Beispiel, aber ich glaube, ganz grundsätzlich muss man wahrscheinlich bei VWL immer aufpassen. Wenn man so aus dem Hochschulbereich kommt, dann gefühlt gibt es eben verschiedene Lager, die sich da in Schützengräben eingegraben gegenüberstehen und um das richtige Modell streiten. Aber wenn man da mit Leuten spricht, irgendwie aus der Praxis, sagen wir mal irgendwie im Zweifelsfall die von den Zentralbanken oder eben auch Ökonomen in Banken, dann kommt oftmals die Aussage, ja, also wir haben da gar kein spezielles Denkmuster, sondern wir nehmen halt das jeweilige Modell, das gerade die Wirklichkeit am besten erklärt. Die sehen das auch eher unideologisch.
Bisschen flexibler, ja. Ja, und ich finde, solche Leute sind dann auch meistens interessant dazu zu hören, weil die auch meistens investiert sind. Also put your money where your mouth is, finde ich immer ganz hilfreich. Deswegen habe ich ihn, das jetzt als kleiner Spoiler, weil das kommt im zweiten Teil meines Interviews, auch gefragt, wie er investiert, weil ich das immer interessant finde, wenn Leute Aussagen, Prognosen und so weiter treffen, dann aber selbst nicht ihr Geld darauf setzen. Ja, das lasse ich jetzt mal, die Antwort lasse ich jetzt mal als Spoiler offen.
Also muss ich das Video unbedingt noch fertig gucken.
Da kann sich dann jeder selbst eine Meinung bilden. Ich will ja jetzt nicht irgendwie in eine Richtung oder in eine andere. Ich meine, wir haben uns überlegt, wir laden ihn als Gast ein, auch wenn wir wissen, dass einige Punkte, die er sagt, nicht unbedingt konform sind oder zumindest nicht mit unserer Sicht und teilweise auch gegen die Sicht von anderen Ökonomen ist. Aber das ist ja irgendwie so in der VWL immer so irgendwie, gibt es nicht so Konkretes und man kann sich die Modelle immer relativ flexibel zusammenbiegen, habe ich zumindest manchmal das Gefühl.
Ja, und so läuft ja Wissenschaft. Also ich glaube, so ein bisschen in der Medienlandschaft wird natürlich gerne immer immer wenn Menschen nicht übereinstimmen, wird das so als Streit verkauft. Mhm. Aber gerade Sozialwissenschaften, wo es halt nicht die richtige Antwort gibt, die Mathematik ist da vielleicht so die Ausnahme, aber ist ja keine Sozialwissenschaft, sondern eher eine Geisteswissenschaft, würde ich fast schon sagen. Mhm. Aber wo es nicht die eine Antwort gibt, das lebt ja davon, dass man die Meinungen austauscht und darüber spricht. Und ich muss persönlich sagen, jetzt zum Beispiel das, was ich gesehen habe von ihm, die Geschichte mit, dass die Geldpolitik überhaupt keinen Einfluss auf die Inflation hätte, die Aussage finde ich persönlich etwas gewagt. Mhm. Aber die anderen Dinge, die er gesagt hat, kann ich eigentlich alles so unterschreiben. Also auch, dass die Geldpolitik halt hauptsächlich Vermögenspreisinflation erzeugt hat bis 2020. Seitdem ist die Lage ein bisschen anders. Hat aber vermutlich eben auch Gründe, Lieferketten, Energieproblematik etc. Wenn das alles nicht gewesen wäre, dann hätte wahrscheinlich die sehr, sehr lockere Geldpolitik nach Corona nicht diese extreme Inflation zur Folge gehabt, sondern dann wären wahrscheinlich einfach Aktien weiter zu dem Moon gegangen. Wir wären alle happy.
Oh, das wäre schön. Guten alten Zeiten. kurze Zwischenfrage an der Stelle. Investiert dein Schwiegervater in Bitcoin?
Nein.
Weil das ist ja auch so ein starker Glaubenssatz von einigen Hardcore-Bitcoinern, dass sie sagen, Deflation ist gut, weil Wachstum ist schlecht und wir brauchen eine Beruhigung in unserer Weltwirtschaft und wir brauchen eine deflationäre Währung, in diesem Fall Bitcoin.
Ich verstehe das ja, wenn die Leute irgendwie sagen, dass Wachstum schlecht ist, weil dann kann man irgendwie sagen, durch Wachstum wird halt die Umwelt zerstört etc. Mhm. Aber ich glaube, wir machen es ein bisschen zu einfach. Also wenn ich jetzt mal wirklich sehr plakativ sein darf, wenn ich jetzt hier in Stuttgart sitze, nachmittags meinen Latte Macchiato trink und dann mit dem Porsche wieder nach Hause fahre, dann kann ich natürlich sagen, okay, gut, wir brauchen nicht mehr so viel Wachstum. Aber wenn ich jetzt in einem Entwicklungsland wäre, dann habe ich wahrscheinlich weder den Kaffee noch den Porsche oder sonst was und habe ganz andere Probleme. Dann freue ich mich natürlich über jedes Wachstum.
Absolut, ja. Ich meine, ich war ja jetzt in Afrika unterwegs gewesen und ich fand das ja einen sehr, sehr krassen Eye-Opener. Also, das heißt Eye-Opener. Ich meine, ich war ja auch vorher schon viel in Indien unterwegs und ich finde es immer sehr, augenöffnend und inspiriert, dann nochmal zu sehen, wie Menschen leben, was so die Goals sind, wo sie erreichen, die nicht auf unserem Wohlstandsniveau sind, ne? Und außerdem finde ich auch, also man sollte Wachstum, kann man ruhig in Frage stellen, aber ich finde, man muss das quantifizieren und sagen, das ist gutes Wachstum, das ist schlechtes Wachstum, das muss man irgendwie, ja, da gibt's halt noch kein Framework dafür, sondern Wachstum ist Wachstum. Ja, mehr Gefängnisse, in die du ja auch indirekt investierst sogar.
Gefängnisaktien habe ich mittlerweile nicht mehr, aber ich hatte mal welche.
Ah, gekauft, okay. Und aber Wachstum in, ich glaube, wir haben eben noch eine andere Podcast-Folge aufgenommen. Wachstum im Bereich, es gibt ja Unternehmen, die jetzt durch die Decke gehen im Bereich erneuerbarer Energien und so, und das ist ja absolut gewünschtes Wachstum, ja.
Ja, und das wird auch noch richtig teuer werden. Also da gab es mal ein paar, letztes Jahr war das ein paar lustige Analysen von Bank of America, wie viel die Dekarbonisierung der Welt kosten wird. Mhm. Und dann kam auch die Idee raus, dass man das eben auch durchaus mit Geldpolitik finanzieren kann, ohne allzu viel Inflation zu erzeugen.
Ja.
Aber gut, wer weiß.
Jetzt muss ich direkt mal kurz mein Handy aufmachen und eine Podcast-Folge rausruhen zum Thema Dekarbonisierung. Das war für mich ein echter Augenöffner nochmal. Jetzt sind wir... Ein Augenöffner
jagt den Nächsten.
Wir öffnen die Augen heute. Und zwar eine Podcast-Folge, die ich dir empfehlen kann. Das war im OMR-Podcast gewesen mit dem Gründer von Climeworks. Weiß nicht, ob du das kennst.
Nee, sag
mir nichts. Das ist ein Unternehmen, die quasi CO2 aus der Luft rausnehmen.
Ah, ja, Carbon Capture, oder?
Ja. Carbon Capture, genau. Ja. Und quasi in den Boden reinpumpen. Also das ist das genaue Gegenteil von dem, was wir mit fossiler Energie machen. Und ich habe mir so die Frage, und das haben halt so gesagt, ich glaube, weiß nicht, wie viel in der letzten Runde haben die 600 Millionen geraced oder sowas. Also ganz, ganz verrückt. Ganz große Zahlen. Und wo ich mir dachte, okay, aber wie verdiene ich denn jetzt sowas Geld? Wer würde dich denn dafür bezahlen? Und tatsächlich gibt es viele große Unternehmen, die Kompensation dadurch machen. Ja. Das heißt, es gibt gewisse CO2-Emissionen, die unverhinderlich sind. Also allein durch den Fakt, dass du lebst, wirst du CO2 produzieren. Egal wie sehr ökologisch, friendly und so weiter du lebst. Und diesen Teil kannst du kompensieren, indem du halt einfach so eine Firma bezahlst und die holt dann einen gewissen Anteil ins CO2 aus der Luft. Super interessant, wusste ich gar nicht. Also diese ganze Climatech-Bereich finde ich hochinteressant und da ist ja auch ein echtes Business dahinter. Also schon krass.
Ja, und ich glaube, dass, wenn ich mich nicht täusche, gehört das auch irgendwo zur Corporate-Strategie vom Ölkonzern Exxon, dass die gerade versuchen, mehr in Carbon Capture zu investieren.
Ja, schon krass. Also wenn du überlegst, jetzt haben sie ihr Geld damit verdient, das Carbon aus dem diverser Form aus dem Boden zu holen. Jetzt bauen sie ein inverses Modell auf, wo sie es wieder zurück in den Boden pumpen. Ist ja
perfekt. Irgendwann holen wir es wieder raus, wenn wir daraus Energie machen können.
Ja, also
wer weiß.
Warum nicht? Irgendwann ist ja auch wieder so ein Gleichgewichtspunkt erreicht. Ne? Einen gewissen CO2-Level brauchst du ja in der Luft. Du kannst ja nicht komplett rausziehen. Das heißt, irgendwann ist Carbon Capture, muss ja wieder gestoppt werden. Aber ich glaube, bis dahin sind wir nicht mehr wirklich auf dieser Welt.
Also jetzt sind wir mal optimistisch, dass die Dekarbonisierung noch zu unserer Lebzeiten erreicht wird. Aber wer weiß. Im Moment sieht es ja eher nicht danach aus. Jetzt machen wir ja, glaube ich, wieder mehr Kohlekraftwerke.
Ja. Gut, also das zum Interview Fratscher, was wir hier ergänzt haben durch unsere kleinen Thoughts. Und dann gab es noch einen Punkt, Italien. Du hast es schon mehrfach angedeutet gehabt, glaube ich. Zumindest in deinen Storys, ich weiß nicht, ob im Podcast, Frau Meloni. Was ist der Spitzname, den du ihr gibst? Du hast ja immer schöne Spitznamen.
Ich glaube, ich bin sehr uneinfallsreich in dem Fall. Mir fällt kein guter Spitzname ein. Also man könnte sie natürlich Melone nennen. aber der Spitzname, den ich Frau Stift in Frankreich gegeben habe, der leitet sich ja ein bisschen noch aus ihrem Namen ab. Hier macht mir das noch ein bisschen Probleme.
Le Pen, genau. Also finde ich gut. Oder die Frau Holz, Katie Wood.
Richtig.
Ist natürlich sehr naheliegend. Gut, also Frau Meloni ist jetzt an der Macht. Was bedeutet das für die Märkte? Erzähl mal.
Ja, also die grundsätzliche Angst war eigentlich seit Jahren, dass Italien irgendwann mal wählen wird. Und umfragetechnisch sah es ja schon lange so aus, dass eben, wie in Italien wird das immer als Mitte-Rechts oder jetzt von mir aus auch als Far-Right oder wie man es nennen möchte bezeichnet, dass so eine Koalition an die Macht kommt. Und das hat man halt versucht quasi rauszuzögern oder zu verhindern. Das hat dann auch ganz gut geklappt, als man den Herrn Draghi gefunden hat, der ja interessanterweise auch von der Lega zum Beispiel, die ja auch zu dieser rechten Koalition gehört, unterstützt worden ist. Aber jetzt kam es dann eben zu den Neuwahlen, die im Zweifelsfall nächstes Jahr hätten stattgefunden. Also jetzt war es dann auch schon egal, ob man es noch irgendwie ein halbes Jahr rauszögert oder nicht. Und Frau Meloni war eine der wenigen, die Draghi nie unterstützt hat. Das hat ihr scheinbar in der Bevölkerung sehr viel Zustimmung gebracht. Die ist von der letzten Wahl, da war sie, glaube ich, bei 5% oder unter. Also die war eigentlich eher wirklich so eine kleine Unbekannte, keiner wirklich ernst genommen, kann man schon fast Parallelen zu Frau Merkel ziehen in ihrer Anfangszeit. Jedenfalls ist sie dann mittlerweile stärkste Kraft geworden und wird jetzt aller Voraussicht nach Premierministerin, hat sich aber, und deswegen glaube ich, ist der Markt erstaunlicherweise ruhig, wir machen uns eher über ein anderes Land in Europa gerade Sorgen, der Markt ist erstaunlicherweise ruhig, weil sie die letzten Wochen und Monate sich wirtschaftspolitisch immer mehr auf Draghi-Linie eingeschossen hat. Also sie will eigentlich Draghis Politik fortsetzen und derjenige, der noch am kritischsten war aus Marks Sicht, wäre der Herr Salvini von der Lega-Partei gewesen, der auch schon mal vor ein paar Jahren mitregiert hat. Und der hat aber sehr stark an Stimmen verloren. Und auch das sieht der Markt jetzt als positiv und sagt, okay, gut, wirtschaftspolitisch wird sich vielleicht gar nicht so viel tun, vor allem weil Italien ja Interesse daran hat, aus dem Wiederaufbaufonds, ich glaube, 200 Milliarden oder so zu bekommen. Wobei man natürlich jetzt sagen muss, ich bin immer jemand, ich kenne mich nur ein bisschen mit Wirtschaft und Finanzen aus und kann nur das kommentieren. Also gesellschaftspolitisch hat die Frau Meloni, sag ich mal, gewisse Ansichten, die sich vielleicht nicht mit dem Rest der Mehrheitsbevölkerung in Europa decken.
Also für diejenigen, die das nicht verfolgt haben, um es jetzt parallel mit Deutschland zu ziehen, das wäre so eine AfD-Äquivalenz, ne?
Ich würde fast sagen, die Lega-Partei ist wahrscheinlich eher die AfD, die Frau Meloni ist wahrscheinlich noch ein bisschen rechter.
Ach echt? Okay, krass. Da habe ich nicht genug auf dem Schirm gehabt. Und es gibt ja drei rechte Parteien, die sich dann zusammengetan haben, ne? Unter anderem, und die stärkste von den drei war ja dann die Brüder Italiens, wie sie sich nennen.
Genau, die auch noch mit so einem Flammensymbol aus dem Faschismus auf ihren Parteitagen und auf den Wahlplakaten Werbung machen. Und ansonsten ist natürlich noch ein Altbekannter dabei.
Silvio Berlusconi.
Genau, und der Cavaliere ist weg.
Dass der noch Lust auf Politik hat, das ist verrückt.
Ja, es war ja Anfang des Jahres, hat man einen italienischen Präsidenten gebraucht, der da nicht ganz so ein Grüß-August ist wie unser Präsident. Er hat ein bisschen mehr Macht, aber eigentlich nicht so extrem. Und da war Berlusconi auch im Gespräch.
Dein Traumjob haben wir schon.
Mein Traumjob, genau, genau. Und da war Berlusconi schon mal im Gespräch. Die Mehrheitsverhältnisse waren nicht da. Jetzt, nach dem, was ich gesehen habe, wäre es durchaus denkbar. Also vielleicht schielt er darauf, dass er zum Abschluss seines politischen Lebens und seines Lebens vermutlich auch in dem Alter nochmal Präsident werden möchte, wer weiß.
Verrückt, echt verrückt. Na gut, okay. Weißt du, wie die zur Europäischen Union stehen? Also wird es einen Itzit geben oder wie man das nennt, also ein Italien-Exit?
Italexit habe ich mal gelesen.
Italexit, das ist ein Thema, weil bei den rechtsextremen Parteien ist es ja meistens ein großes Thema.
In dem Fall glaube ich nicht, aus einem simplen Grund. Italien wird über diesen Wiederaufbaufonds, den man nach Corona gebastelt hat, sehr, sehr viel Geld bekommen. Und dementsprechend haben sie per se eigentlich jetzt gar kein Interesse, mit der EU-Kommission so auf eine harte Konfrontation zu gehen.
Ja, man sieht, es wird immer so ein bisschen, es nähert sich irgendwie an, so dass das vorher immer als extrem gesehen wurde, mit denen man auf keinen Fall kollaborieren darf. Das sieht man auch so ein bisschen in Frankreich. Also Macron hat jetzt auch schon verschiedene Gespräche mit Le Pen geführt, ja. Und in einer gewissen Weise kollaboriert, ist vielleicht noch ein bisschen viel, aber gut, der weiß natürlich jetzt auch, dass er, dass sie sehr gute Chancen hat, sein Nachfolger zu werden, und vielleicht überlegt er sich, wer jetzt schon mal im Vorfeld ein bisschen die Wogen geglättet kriegt, um da nicht sie dazu zu zwingen, eine zu krasse Anti-Haltung einzufahren.
Ne? Er kann ja eh nicht mehr antreten und braucht halt jetzt im Parlament Mehrheiten für seine letzten Vorhaben, die er ja mit seiner eigenen Partei jetzt nicht mehr hat.
Ja.
Ein schönes Beispiel vielleicht noch ist, was den Leuten vielleicht heutzutage nicht mehr im Kopf ist, ist Griechenland. Griechenland hatte ja 2015, glaube ich, war es, den Alexis Tsipras gewählt, also der quasi so Syriza wahrscheinlich mit der Linkspartei am besten zu vergleichen, sehr anti-EU damals eingestellt, und dann hat er koaliert mit der Arnhel, das ist am ehesten die AfD. Und dann dachte man auch erst, okay, jetzt ist absolut Game Over. Und dann kam dieser Varoufakis-Finanzminister noch. Und ich habe es damals auch Tag auf Tag verfolgt. Mhm. Und nach einem halben Jahr war die Sache gegessen. Der Tsipras hat eigentlich, kann man glaube ich sagen, am Ende sehr gut reagiert. Mhm. Und könnte auch wieder Ministerpräsident werden, meinem Verständnis nach. Und da hat jetzt keiner mehr Angst davor.
Ja, verrückt. Also ja, ich würde mich von so Dingen auch keine Panik machen lassen und vor allem gar nicht mein ganzes Portfolio verkaufen. Ich glaube so, ich erinnere mich noch ziemlich gut an dem Tag, an dem Trump Präsident wurde. Am selben Tag, glaube ich, haben wir unser erstes Interview mit Gerd Kommer geführt.
Okay.
Das war ziemlich fun. Wir haben den in London getroffen, das war unser allererstes Interview überhaupt. Wir waren super schlecht vorbereitet und alles drum und dran und fanden es cool, ihn mal zu treffen. Und eine Frage, die ich ihm damals gestellt habe, war so, ja, was wird jetzt der Einfluss? Wir haben Ewigkeiten, stundenlang übers passive Investieren gesprochen, nur um ihm dann die Frage zu stellen, was wird denn jetzt der Einfluss von Donald Trump auf die Weltwirtschaft sein? Und hat er gesagt, das wird im Rauschen der Geschichte untergehen. Also da wird nichts groß passieren. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen zurückblickt, natürlich haben sich Dinge verändert in der amerikanischen Wirtschaft und so, aber es wäre jetzt nicht so gewesen, als hätte Trump den ultimativen Super-GAU verursacht, was viele Leute dachten, was er tun würde, oder?
Genau, also wir reden natürlich jetzt, oder ich rede zumindest wirklich nur über Wirtschaft, also gesellschaftspolitisch möchte ich das nicht so sagen, aber der Markt ist ja in der Wahlnacht noch richtig abgekackt und jeder hatte irgendwie Angst, keiner hat damit gerechnet, dass der gewinnt, aber dann haben die Leute irgendwie, also die Marktteilnehmer so realisiert, okay, Moment, die Republikaner haben jetzt eine Mehrheit in beiden Häusern, was wollen die denn eigentlich? Schauen wir mal ins Wahlprogramm. Oh geil, Steuersenkungen, nice. Das hat natürlich der Markt dann relativ schnell sehr stark gefeiert.
Okay, Steuersenkung, ja, und Amnestie für Firmen, die Geld im Ausland haben, um das rüberzukriegen.
Ja, da war ja die Idee, dass Apple dann die ganzen ausländischen Gewinne repatriiert und in den USA irgendwie Fabriken baut und Leute einstellt. Stattdessen haben sie Buybacks und Dividenden gemacht. Let's go.
Ja, wenn sie viele amerikanische Investoren haben. Okay, ja, das ist vielleicht noch ein abschließender Spruch. Politische Börsen haben kurze Beine. Ist doch so ein klassischer Börsenspruch. Würdest du das unterschreiben?
Ich würde es wahrscheinlich unterschreiben, solange die Politik, ist ja die Frage, ob man einen Krieg jetzt auch als politisches Event noch irgendwie bezeichnet, dann vielleicht nicht. Aber generell hat man, glaube ich, ganz oft gesehen, dass egal wer gewinnt, dass oftmals dann doch wieder die Politik, die danach tatsächlich gemacht wird, wieder sehr zur Mitte tendiert.
Ja, nicht die Wirtschaft gegen die Wand fahren kann. Also Okay, so, jetzt kommen wir auf das Thema, was wo ich am wenigsten zu sagen kann und wo du mir am meisten erklären musst. Und ich werde ganz viele Zwischenfragen stellen, damit der Podcast möglichst verständlich bleibt. Denn wir sind in einer Situation, wo wir fast ein zweites Lehman Brothers, wenn ich das richtig verstanden habe, korrigiere mich, einen zweiten Lehman Brothers Moment erleben könnten und live kommentieren können, das dann für alle Ewigkeit im Internet bleibt. Und diesmal nicht aus der Wall Street, sondern diesmal aus der nicht City, aber aus London, aus UK.
Großbritannien, genau. Und jetzt, vorhin wollte ich noch unbedingt was ergänzen, jetzt ist mir da eingefallen. Also für alle Leute, die zuhören, wir nehmen heute am, was haben wir noch für einen Tag?
Donnerstag. Ah ja, genau, ist wichtig. Donnerstag, 29.
Ja. Wir nehmen heute am Donnerstag auf. Jetzt, was da in Großbritannien passiert ist, ist was, was man als Market Plumbing, glaube ich, bezeichnen kann. Also es geht eigentlich ums Abwassersystem der Finanzwelt. die Analogie kommt daher, jetzt nicht, weil das irgendwie mit Scheiße oder so zu tun hat, sondern die Analogie kommt daher. Weißt du, wie das Abwassersystem unter Berlin funktioniert?
Absolut nicht, nein.
Interessierst du dich für das Abwassersystem in Berlin?
Null.
wann würdest du dich dafür interessieren?
Ja, wenn das Zeug wieder hochkommt.
Genau, richtig. Und tatsächlich, der Repo-Markt in den USA wird immer als Plumbing bezeichnet und das hier ist im Wesentlichen jetzt auch schon sowas. Mensch interessiert sich dafür.
Stopp, was ist Repo?
Vereinfacht gesprochen, einfach kurzfristige, besicherte Übernachtkredite.
Okay.
Einen Tag. Also ich stinklangweilig an, könnte man aber wahrscheinlich auch über Repo und Reverse Repo eine ganze Folge zu machen. Mhm. Also das sind halt so Sachen, da selbst jemand, der tief in der Finanzwelt drin ist, hat im Service halt davon eigentlich keine Ahnung. Mhm. Also ich kann mich erinnern, Bloomberg hatte damals zur Repo-Krise auch Interviews geführt und dann haben die Reporter und Reporterinnen auch die ganze Zeit gesagt, ja, jetzt müssen wir das aber nochmal erklären, weil selbst unsere Hörer können wir davon ausgehen, dass die das jetzt nicht verstanden haben.
Ja. Yeah. Das bei Bloomberg, ja.
Und das bei Bloomberg, genau. Und letztlich, was man da in Großbritannien jetzt gesehen hat die letzten Tage, war, glaube ich, eine sehr, sehr ähnliche Geschichte. Ich habe viel dazu gelesen. Ich glaube, viele Zeitungen schreiben das selber sehr unklar. Man erkennt, die benutzen teilweise die gleichen Wörter. Ich glaube, es liegt einfach wirklich auch daran, dass dort die Leute, die das schreiben, auch selber da gar nicht so tief drin sind. Und im Zweifelsfall deswegen sehr oberflächlich bleiben müssen.
Ja, also was wir jetzt machen können, ist, wir warten einfach ein paar Monate, dann wird das alles aufgearbeitet sein, dann ist es aber sehr wahrscheinlich schon durch. Und wenn noch viel Komplexität drin ist, das war in der Finanzkrise auch so, im Nachhinein kann dir jeder ziemlich gut die Finanzkrise erklären, wie das alles so ist. Häusermarkt, Overleverage, das wurde verkauft, mehrfach gehebelt und dann ist es geplatzt und fertig. Aber zu dem Zeitpunkt, ich weiß noch ganz genau, in der Finanzkrise, da gab es alle wildesten Erklärungen und es war relativ unverständlich. Aber ja, versuchen wir es einfach mal. Also in der Basis stehen die Pensionskassen. Ne? Ja. Vielleicht muss man da erstmal erklären, wie das in England funktioniert, weil wir haben ja ein anderes System.
Ich habe mir tatsächlich im Vorfeld so ein paar kleine Punkte rausgeschrieben, an der wir das vielleicht entlang handeln können. Also genau wie du sagst, damit hätte ich auch angefangen. Also was muss ich mir vorstellen, was macht denn so ein Pensionsfonds? Vereinfacht gesprochen, ich weiß, in 30 Jahren, nur wirklich ein sehr vereinfachtes Beispiel, ich weiß, da gehen die Leute in Rente. Das heißt, ich weiß ziemlich genau, wie viel Geld ich in 30 Jahren brauche.
Und weil ich weiß, wie viel Rente die bekommen werden und wie lange sie vermutlich leben werden.
Genau, wir sprechen davon von teilweise Fixed Benefit Schemes. Also man weiß einfach genau, wie viel die Leute später bekommen. Dann kann man ja quasi den Wert zu Rentenbeginn von dieser lebenslangen Rente ausrechnen. Und dann weiß ich, wie viel Geld ich in 30 Jahren brauche. Und das kann ich ja entsprechend abzinsen auf heute. Dann weiß ich, wie viel Geld ich heute brauche, damit ich in 30 Jahren finanziell frei bin eigentlich. Also eigentlich kann man sich so vorstellen, oder wie so ein ETF-Rechner.
Genau, also du musst also jetzt, musst einfach wissen, wie viel die Pensionskasse jetzt zurücklegen muss, um dir später deine Rente bezahlen zu können. Und wenn die weiß, in 30 Jahren brauchst du 1 Million, dann heißt das aber nicht, dass sie jetzt 1 Million auf die Seite legt, sondern das muss ja runtergerechnet werden, weil du verdienst ja zwischendurch noch ein paar Zinsen. Davon gehst du aus, genau. Das heißt, du legst jetzt nicht 1 Million auf die Seite, sondern, keine Ahnung, 900.000 oder was auch immer.
Je nachdem, wie hoch die Zinsen sind.
Genau, je nachdem, wie hoch die Zinsen sind. Und da ist ja so die Krux. Also wenn die Zinsen schwanken, schwankt auch der Betrag, den du zurücklegen musst.
Genau. Und das ist letztlich das Problem. Also man kann sich das, genau wie du sagst, so vorstellen. Ich weiß in Betrag heute, wie viel Geld ich brauche. Das grundsätzliche Problem ist jetzt, dass dieser Betrag, den ich heute brauche, um in 30 Jahren finanziell frei zu sein oder in Rente gehen zu können, der verändert sich extremst mit dem langfristigen Zinssatz. Bloß so als Beispiel. Wenn du in 30 Jahren, ich hatte das vorher extra kurz ausgerechnet, 100 Euro haben willst, dann brauchst du bei einem Zinssatz von 1% heute ungefähr 75 Euro. Mhm. Wenn du aber einen Zinssatz von 5% hast, dann brauchst du heute 23 Euro. Mhm. Also es ist extremst. Also man liest dann immer in den Zeitungen, ja, die Zinsen von 1% auf 5%, okay, gut, so krass ist es ja nicht. Aber auf den Barwert von solchen Pensionsverpflichtungen hat es wahnsinnigen
Auswirkungen. Quasi gedrittelt, ne? Also ja. Das bedeutet, genau. Zuerst heißt es, ja, es reicht, wenn wir, wenn 75 Euro auf der Seite liegen hast und auf einmal reichen nur 25 in Anführungszeichen.
Genau. Und das Problem ist aber auch andersrum, wenn Zinsen fallen, dann brauchst du halt nicht mehr, wenn die von 5 auf 1% fallen, brauchst du nicht mehr 23 Euro und brauchst du 75 Euro plötzlich. Mhm. Und das ist eben ein großes Risiko, dass diese Pensionsfonds haben, das die aber nicht haben möchten. Die wollen quasi eigentlich genau wissen, wie viel Geld muss ich heute einzahlen, damit es in 30 Jahren passt.
Deswegen, wollen also das Zinsänderungsrisiko loswerden.
Genau, dieses Zinsänderungsrisiko, das wollen die Pensionsfonds jetzt im Wesentlichen absichern. Wenn Zinsen fallen, dann brauche ich aus heutiger Sicht mehr Geld, um in 30 Jahren finanziell frei zu sein. Das heißt, die Absicherung muss mir was bezahlen, damit ich dieses Mehrgeld habe. Mhm. Wenn Zinsen aber steigen, dann, die Absicherung läuft dann eben auch in die andere Richtung, dann brauche ich heute weniger Geld für meine finanzielle Freiheit. Ist eigentlich gut für die Pensionsfonds, aber in die Absicherung muss ich dann Geld einzahlen, weil die andere Seite der Absicherung jetzt was bekommt.
Genau. Die Absicherung sind dann diese Derivate. Das heißt, ich will ja kein Zinsänderungsrisiko mehr haben. Das heißt, auf der einen Seite wirkt sich das zwar positiv aus, aber die Absicherung läuft dann quasi gegen mich. Also die wird dann.
Genau. Ja. Genau. Viel besser erklärt, als ich es hätte sagen können. Genau. Es ist positiv, aber die Absicherung läuft halt in dem Fall gegen dich. Ist ja eine Absicherung. Funktioniert ja auch perfekt. Also dein Wert, wenn du perfekt abgesichert hast, verändert sich nicht. Du machst halt auf das eine Gewinn, auf das andere dafür Verlust. Der Verlust ist aber jetzt ein Problem, weil die Zinsen gemessen an den langlaufenden Staatsanleihen, den sogenannten Gilts in UK, extrem schnell gestiegen sind. Und das Problem ist jetzt, dass diese ganzen Pensionsfonds plötzlich Margin Calls bekommen haben von der Partei, die Absicherung gemacht hat. Die sagen halt, hey, Moment, also du schuldest mir jetzt eigentlich viel Geld gerade. Das hast du ja auch, weil deine Assets entsprechend im Servicefonds an Wert gewonnen haben. Aber ich hätte gerne als Sicherheit, musst du mir jetzt Geld überweisen.
Margin Call, vielleicht ganz kurz, dadurch, dass diese Derivate quasi ins Negative laufen, ist derjenige, der dir das Derivat quasi verkauft hat oder angeboten hat, wird sagen, Moment, deine Position ist so negativ, ich brauche Sicherheiten.
Genau, ich brauche Sicherheiten.
Das ist der Margin Call.
Und das Problem ist jetzt, so ein Pensionsfonds hat natürlich nicht viel Cash entsprechend rumliegen. Das ist ja investiert in irgendwas. Und jetzt wird's ein bisschen schwammig. Das ist nämlich das, was die Zeitungen alle teilweise meiner Meinung nach, aber korrigiert mich da gerne, wenn ich da falsch liege, nicht ganz richtig schreiben. Das Problem ist jetzt, dass viele Pensionsfonds diese Margin Calls nicht bedienen konnten. Also ich habe gerade auf dem Weg hierher von einem gehört, der hätte wohl angeblich eine Margin Call über fast 100% seiner Assets bekommen. Mhm. Und wenn die
Das heißt, die Absicherung muss ja gigantisch gewesen
gigantisch.
Sein. Weil wenn du halt nur ein kleines Absicherungsgeschäft machst von, sagen wir mal, 10% deines Assets, dann würdest du im schlimmsten Fall, angenommen du verlierst alles in der Absicherung, ja nur 10% deiner Assets verlieren. Ja. Das heißt, die haben sich auch wirklich komplett gehedged.
Anscheinend. Das ist das nächste Problem. Es gibt halt viele Pensionsfonds, die das alle unterschiedlich machen. Deswegen kann man es nicht so allgemein sagen. Aber es gab wohl welche, die waren komplett gehedged, vielleicht sogar überhedged. Mhm. Und die mussten jetzt plötzlich Margin Calls tätigen und hatten das Geld nicht. Was macht dann die andere Seite? Die sagt, okay, gut, du kannst das Geld nicht mehr liefern, dann machen wir den Trade zu und alles, was du bisher als Sicherheit hinterlegt hast, das gehört jetzt mir und das verkaufe ich. Mhm. Also eigentlich wie wenn du deinen Hauskredit nicht mehr tilgen kannst, sagt die Bank halt, gut, dann gehört das Haus jetzt mir und dann verkaufe ich das Haus halt und habe hoffentlich genug Cash für den Kredit. Mhm. Das Problem ist, diese Sicherheiten waren britische Staatsanleihen wieder. Mhm. Also hatten plötzlich die ganzen die Gegenseite von diesen Absicherungsgeschäften hatten ganz die Staatsanleihen, die sie verkauft haben, um an das Geld ranzukommen.
Was dann auch für Druck auf den Markt sorgt und die Staatsanleihen zum Abtauchen bringt.
Ne? Genau, jetzt stürzen die Staatsanleihen weiter ab, dadurch steigen die Renditen, also Zinsen steigen weiter und noch mehr Pensionsfonds müssen Margin Calls tätigen. Und du bist wirklich in so.
Steigende Zinsen dafür sorgen, also dass diese Derivategeschäfte, die Absicherungsgeschäfte ins Negative laufen und dann gibt's wieder mehr Margin Calls.
Genau. Du läufst in so eine Todesspirale rein, in so einen Doomloop. Und dieser Doomloop wurde irgendwie monatelang, hat die Presse schon drüber berichtet und gesagt, es könnte vielleicht ein Problem werden. Aber weil Zinsen jetzt die letzten Tage so schlagartig gestiegen sind, ist es jetzt plötzlich wirklich ein fundamentales Problem geworden. Und das war anscheinend so krass, die Financial Times hat berichtet, dass verschiedene Asset Manager verzweifelt versucht haben, bei der Zentralbank anzurufen. Zentralbank, du musst was machen. Der bricht gerade das gesamte System zusammen. Ja, und dann hat sich die Zentralbank hingestellt und gesagt, okay, gut, eigentlich wollten wir ja restriktive Geldpolitik machen. Wir wollten eigentlich Anfang Oktober beginnen, unsere eigenen Staatsanleihen zu verkaufen. Ja, jetzt lassen wir jetzt sein und jetzt kaufen wir stattdessen wieder Staatsanleihen. Also das Kaufprogramm ist zurück.
Das ist das, was die Bank of England angekündigt hat, ja, gestern oder heute, ich weiß gar nicht mehr.
Genau. Und sie sagen, das machen wir erstmal begrenzt, 5 Milliarden am Tag und über 13 Tage.
Weil 5 Milliarden kaufen sie neue Staatsanleihen, ja, an. Also sie sind, genau, quasi wieder vom Modus, wir reduzieren die Bilanzsumme, wir heben die Zinsen an, wieder ins genaue Gegenteil, ins Brr, wie du es immer so, genau, schön sagst, übergegangen.
Wir sind wieder ins Brr übergegangen. Sie sagen zwar, sie machen das nur kurzfristig, bis sich der Markt stabilisiert hat, weil vor allem die schnell steigenden Zinsen ein Problem sind. Wenn die Pensionsfonds genug Zeit haben, Assets zu verkaufen, Immobilien zu verkaufen beispielsweise, um diese Margin Calls zu tätigen, dann entsteht dieser Doom Loop hoffentlich nicht. Mhm. Aber die tatsächlich zeigt es uns eigentlich so ein bisschen, die restriktive Geldpolitik, die wird ihre Opfer erfordern. Und die Frage ist, wie groß werden diese Opfer sein? Und das wäre wahrscheinlich ein kompletter Systemzusammenbruch der britischen Pensionsfonds gewesen. Das war vermutlich ein zu großes Opfer.
Und an der Stelle vielleicht nochmal eine Zahl, die ich in dem Financial Times Artikel gelesen habe, den du mir geschickt hast. 1.5 TR, ich weiß nicht mehr, jedenfalls auf Deutsch übersetzt, das Volumen sind 1,5 Billionen, ne, Trillion, glaube ich, im Englischen. 1,5 Billionen ist natürlich gigantisch, also 1.500 Milliarden ist das Volumen. Also es ist jetzt nicht irgendwie so eine Provinzialversicherung oder so.
Ja, das Volumen ist absolut gigantisch. Also man sagt auch nicht umsonst, dass Pensionsfonds, also wenn man sich immer vorstellt, was sind denn die reichsten Investoren der Welt, dann denkt man, böse Hedgefonds oder so. Aber eigentlich die das meiste Geld rumbewegen, sind halt Pensionsfonds und vielleicht die paar Staatsfonds, die es gibt.
Ja, also schon mal massiv. Und vielleicht auch, ich meine, das Pensionssystem in England läuft ja auch ein bisschen anders, weil diese Pensionsverpflichtung ist ja immer so die Frage, wo liegen die oder wer hat die? Also zum Beispiel bei uns in Deutschland könnte das ja zumindest mit unserer guten alten deutschen Rentenversicherung nicht passieren, weil das ja ein Umlagesystem ist. Das Geld, was reinkommt, wird direkt wieder ausgeschüttet an die Rentner. Die Pensionen, von denen wir hier aber sprechen, sind Pensionszusagen von Unternehmen an Arbeitnehmer größtenteils. Ja. Korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe. Ja. Und die müssen ja auch auf den Bilanzen der Unternehmen festgehalten werden. Also nach verschiedenen IFRS-Standards, IFRS 16, glaube ich.
Ich bin da ganz schlecht bei sowas.
Ich habe das in dem Artikel gelesen und habe das direkt wieder erkannt, weil das waren auch immer wieder Prüfungsfragen bei uns im Studium. Naja, jedenfalls, diese Pensionsverpflichtungen, die du ja hast, also du musst, Holger, in 20 Jahren die finanzielle Freiheit bezahlen, das ist quasi in der Verantwortung der Unternehmen. Die müssen das dann auch auf ihre Bilanz packen, werden das Risiko aber nicht selbst tragen, sondern verkaufen das dann weiter oder geben das dann quasi weiter an diese Pensionskassen. Und die Pensionskassen kassieren dann einen Beitrag jeden Monat, um halt die Pensionsverpflichtung der Unternehmen zu decken. Und das ist halt ein deutlich, deutlich größerer Markt, als wir das hier haben in Deutschland. Also in Deutschland haben wir die betriebliche Altersvorsorge, die aber erstens mal ein deutlich geringeres Volumen hat und zweitens auch anders strukturiert ist, ne? Also nur mal, um den Hintergrund zu verstehen, warum das jetzt in UK so ein Thema ist und in Deutschland keiner drüber spricht, ne?
Und das sieht man auch schon im Aktienmarkt. Also die Allianz ist wesentlich stabiler als die Legal & General zum Beispiel in UK, die letzten Tage extrem verloren hat.
Das erklärst du ja wodurch? Weil die halt so viele von diesen Pensionsverpflichtungen haben.
Die machen ganz viel Zeug, aber die sind eben auch im Pensionsgeschäft mit dabei. Dadurch erkläre ich mir das jetzt.
Okay, ja, super interessant.
Vielleicht eine Ergänzung muss man auch am Ende machen. Die steigenden Zinsen in UK haben nicht nur den Grund, die das ganze Problem ausgelöst haben, haben jetzt nicht nur den Grund, dass die Zentralbanken lockere Geldpolitik verfahren, sondern da kam jetzt eben auch nur die Politik rein. Und das hatte ich vorhin gesagt, wir machen uns gar nicht so sehr Sorgen aus europäischer Perspektive um Frau Meloni in Italien, sondern eher um Großbritannien. Die Frau Truss, die neue Premierministerin, hat da quasi vor kurzem durch ihren Finanzminister eine massive Steuersenkung ankündigen lassen mit dem Hinweis, es wird noch mehr kommen. Und in Zeiten, in denen die Zentralbank keine Staatsanleihen mehr kauft, muss der Markt im Prinzip für diese Steuersenkungen herhalten. Die müssen mehr Schulden aufnehmen. Und der Markt scheint nicht gewillt zu sein, das in Zeiten von hoher Inflation mitzuspielen.
Genau, also gerade wenn die also neue Schulden aufnehmen, heißt ja, dass der Staat neue Anleihen imitieren muss, auf den Markt werfen, und die muss ja irgendjemand kaufen. Und wenn die Notenbank das nicht macht, dann müssen es halt Banken, Pensionskassen und Co. machen.
Genau, also es machen normalerweise auch Banken, Pensionskassen und Co., aber in der Vergangenheit wusste man, man kann es halt nach einer Sekunde an die Notenbank weiterverkaufen, die es einfach nur nicht direkt vom Staat kaufen darf. Aber das ist die Option ist halt jetzt erstmal raus. Und dementsprechend steigen Zinsen, und wenn du dann sagst, ich möchte mich jetzt noch mehr verschulden, dann steigen Zinsen noch schneller und dann fliegen dir deine Pensionsfonds um die Ohren.
Ja. Jetzt habe ich noch eine Frage an den Profi.
Oh Gott.
Und zwar, wir befinden uns ja jetzt in einem Zinsumfeld, klar, deutlich höher als die letzten Jahrzehnte, aber es ist ja jetzt auch historisch gesehen, also die Zinsen, wo wir jetzt sind, wo sind wir denn da? Ich glaube, Amerika bei 2, irgendwas, in der Eurozone 1, irgendwas.
Wir sind, glaube ich, schon bei 3. Ich kann es mal auch nie merken, wo exakt die Federal Funds Rate liegt. Aber wenn man die 10-jährigen US-Staatsanleihen nimmt, die liegen bei 4% knapp schon.
Ah ja, okay. Aber das ist ja jetzt auch, gut, das ist natürlich deutlich höher, aber es ist jetzt auch kein so krasser Rekord oder so. Warum werden solche Kettenreaktionen, wie du sie ja gerade beschrieben hast, mit diesen Pensionskassen, warum kommen die jetzt zum Tragen und es war vorher noch nie ein Thema gewesen? Hängt es damit zusammen, dass es so schnell geht? Ich meine, wenn man sich die Zinsentwicklung anguckt, das geht ja wie so ein Hockeystick quasi, so eine Mini-Exponentialfunktion nach hinten raus hoch, also in kürzester Zeit, das sieht man auch bei den Baufinanzierungszinsen. Und liegt es daran, oder warum sind wir jetzt in einer Situation, wo höhere Zinsen solche ungesunden Kettenreaktionen lostreten können?
Also in Großbritannien hat es mit Sicherheit auch den Grund, warum es so schnell geht. Deswegen würde ich jetzt nicht ableiten, dass die Zentralbank für immer wieder lockere Geldpolitik da macht. Mhm. Die argumentieren schon damit, dass die Geschwindigkeit des Anstieges ein Problem ist, weil die Pensionsfonds eben so schnell nicht ihre Margin Calls tätigen konnten. Mhm. Weil sie halt irgendwelche Assets haben, die nicht so liquide sind. Die dauert halt ein bisschen, bis man die verkauft und das Geld dann bekommt. Trotzdem glaube ich schon, dass die 4%, die in den USA haben, jetzt langsam zu einem Problem werden. Wir sehen es halt am Markt. Also ich meine, du hast schon natürlich recht. Also wir hatten früher viel höhere Zinsen, aber der Markt stand halt auch viel tiefer. Und das Problem ist, und Jerome Powell, der US-Notenbankchef, hat das 2013 selbst gesagt, das Problem ist, durch die lockere Geldpolitik, die Zinsen fallen immer weiter, treibst du Investoren oder hast die getrieben in immer risikoreichere Assets, weil irgendwo musst du halt deine Rendite herkriegen. Und jetzt hast du das Problem, wenn die sicheren Anleihen plötzlich wieder so viel Rendite bringen, dann treibst du natürlich die Investoren aus den risikoreichen Assets wieder raus und in die sicheren Assets rein. Und dann fallen halt die Risiko-Assets.
Ja, spannende Sache. Vielleicht noch ein Akronym, was man sich merken sollte, falls ihr jetzt die Presse verfolgt. In der Financial Times war es schon genannt. In der deutschen Presse habe ich es noch nicht gelesen. LDI steht für Liability-Driven Investments. Das sind diese Absicherungsgeschäfte, die da gemacht wurden, die halt jetzt diese Margin Calls ausgelöst haben. Ich finde es immer ganz gut, sich solche Schlüsselbegriffe zu merken, weil in der Finanzkrise 2007, 2008 hat auch jeder auf einmal gelernt, was CDOs sind und Credit Default Swaps, und was gab's noch? Gab noch eine ganz andere Reihe von
MBS, Mortgage-Backed Securities, aber die CDOs waren irgendwie MBS oder hatten, egal. Aber die Begriffe sind wichtig, hast du absolut recht.
Genau. Hast du jeweils mit LDIs zu tun gehabt? Liability-Driven Investments?
Nein, bis gestern wusste ich nicht, was das ist.
Dann sind wir auf einer, Weltlänge.
Das ist das klassische Plumbing.
Wenn du im Bereich unterwegs warst, war das immer schon der Standard, aber da ist man ja kreativ, sowas zu kreieren.
Mit Pensionsfonds hatte ich wenig zu tun. Ich hatte vor allem mit Multifamily Offices, Vermögensverwaltern und Privatkunden zu tun, und die haben, bei Family Offices kann man diskutieren, dass die vielleicht auch solche Strategien verfolgen sollten, aber die klassischen Privatkunden interessieren sich eher für den Knockout auf dem DAX. Aber ich meine, letztlich ist es nichts anderes. Die Pensionsfonds zocken halt, wenn man es blöd und gemein formuliert, die zocken halt ihre Knockouts auf Zinsen.
Ja, wobei, ich meine, im Grunde war es ja eigentlich nur gut gedacht, ne? Absicherung, also wir wollen die Zinsschwankungen loswerden. Wie kann es dann sein, dass du auf einmal, dass deine Hedging-Position so gigantisch wird? Also, keine Ahnung, ich denke, da wird sicherlich noch mal ein paar Analysen zu geben in Zukunft, die da ein bisschen tiefer gehen, aber.
Ja, du hast absolut recht. Und die Finanzkrise, die CDO war ja auch eigentlich erst ein gutes Produkt. Aber man kann halt immer schwer dann abschätzen, was im Falle von Financial Stress dann mit deinen Derivaten passiert.
Ja, und vor allem, wenn dann ein bisschen Gier reinkommt und dann du merkst auf einmal, oh, damit kann ich ja doch ein bisschen sogenanntes Alpha generieren, also ein bisschen zusätzliche Returns machen und so, das ist ja gar nicht so schlecht. Ich meine, wenn wir von einem Volumen von 1,5, ich muss jetzt mal überlegen, Billionen reden, dann machen 0,1% mehr oder weniger direkt schon mal ziemlich viel aus, ne? Und wenn du dich dann, man nennt das ja overhedgen kannst, also wenn deine Absicherungsposition auf einmal größer wird als dein tatsächliches Exposure, dann ist es ja quasi auch schon eine Zockerei.
Dann ist es irgendwie eine direktionale Wette, ja.
Eine Frage, zwei Antworten.
Okay, so, jetzt müssen wir unsere grauen Zellen nochmal zusammen. Ich guck mal gerade, über welche Themen wir noch sprechen können. Wir laufen ja auch langsam aufs Ende zu. Wir haben uns ja nochmal deutlich mehr vorgenommen, aber es war, glaube ich, wichtig, dass wir diese England-Sache ansprechen, weil es kann ja sein, jetzt hat die englische Zentralbank das ja jetzt erstmal ein bisschen abgefedert, aber ja. Es kann natürlich sein, dass sowas wieder hochkocht und dann ist es eigentlich ganz gut, wenn ihr so ein bisschen den Hintergrund versteht, was da los war oder was dazu bewegt hat, dass die Bank of England, also eine der größten Zentralbanken weltweit ja schon, auf einmal was anderes macht als die Federal Reserve und die EZB.
Und mal, glaube ich, auf einer Cocktailparty kann man damit dann groß punkten, wenn genau. Man anfängt. Hey, wisst ihr eigentlich, was LDIs sind?
Genau. Nicht? Ich wusste es schon immer.
Ich weiß es schon.
Ich habe da mitgebaut.
An diesem da macht Ding. Man sich sehr beliebt.
Genau, also wir haben noch Thema Optionsscheine. Optionen, das stellen wir aber hinten an für weitere Folgen. Gibt es noch ein Thema, wo wir noch drüber sprechen können?
Ich sehe, wir haben noch eine Frage zu Preisbremsen.
Ja, aus unserem Discord.
Genau, dann machen wir die Preisbremsen. Soll ich vorlesen und du antwortest?
Okay, gut.
Also jemand sagt, mich würde interessieren, was ihr von Preisbremsen haltet. Es ist ein legitimes Instrument der Staaten. Also konkret werden als Beispiel genannt, eine Gaspreisbremse oder eine Mietpreisbremse.
Ja. Boah, was ist davon zu halten? Ich glaube, da kann man nur ökonomisch argumentieren und dementsprechend auch daneben liegen, wie wir eingangs schon gesagt haben, dass die Ökonomen sicherlich beide Seiten vertreten. Ja, ich weiß gar nicht, ob eine Gaspreisbremse überhaupt möglich ist, weil es ja, also eine Bremse ist ja im Endeffekt nichts anderes als ein Cap. Das heißt, genau. Der Preis darf nicht weiter steigen als bis zu einer gewissen Linie, die du vorher gezogen hast. Und irgendjemand muss ja dann die Zeche zahlen für das, was über den Cap hinausgeht. Also im Options, also wenn wir uns das jetzt per Option überlegen, wäre das ja dann quasi die Gegenseite.
Genau.
Die mir das einräumt. Und wenn es jetzt staatliche Caps geben würde, dann müsste der Staat ja quasi die Gegenseite bilden und den Preisunterschied bezahlen. Weil du kannst ja nicht, also du kannst ja nicht zum Beispiel dem Markt, also im Gasmarkt sagen, nö, höher darf der Kurs jetzt nicht gehen. Das ist einem Markt, glaube ich, ziemlich egal, was da einzelne Staaten sagen, also so im internationalen Markt. Mietpreisbremse ist wiederum was anderes, da gibt es auch viel Diskussionspotenzial. Da kann man natürlich, weil Vermieter ja im Land sind oder die Objekte im Inland sind, da kann man natürlich die Kosten den Vermietern aufheizen. Ja, habe ich ehrlich gesagt keine so starke Meinung zu. Ja.
Beziehungsweise bei der Mietpreisbremse ist es ja so, wenn wir mal annehmen, wir hätten diese Immobilie finanziert, dann sind die Kosten ja irgendwo fix aus Vermieterperspektive und die steigenden Mieten sind ja irgendwie dann ein bisschen upside. Dementsprechend kann ich da schon verstehen, wenn man sagt, man führt irgendwie eine Regel ein, was es ja im Wesentlichen gibt, dass dies nicht über einen bestimmten Prozentsatz steigen darf und macht es irgendwie an der Umgebung fest oder solche Dinge. Aber bei der Gaspreisbremse hast du absolut recht, da geht es ja wirklich um Geld in Anführungszeichen. Und Uniper ist doch eigentlich ein schönes Beispiel. Da hat man letzte Woche drüber gesprochen, oder?
Ja, stimmt.
Die ihre Kosten, also ihre Einnahmen, die Preise, die die Kunden zahlen, die können sie nicht beliebig erhöhen, aber müssen selber das Gas auf dem teuren Spotmarkt einkaufen und machen die ganze Zeit Verlust. Dann geht halt der Staat rein, setzt für verstaatlichen das Ding so ziemlich und dann covert der Staat halt im Wesentlichen am Ende diese ganzen Differenzen.
Genau, sonst wären sie pleite gegangen und dann gäbe es gar kein Gas mehr.
Genau. Aber vielleicht die Frage könnte ja auch noch in die Richtung gedeutet werden, was man von einem Gaspreiscap oder Ölpreiscap, wie es auf EU-Ebene jetzt wieder diskutiert wird, hält. Mhm. Und da ist, glaube ich, die Idee im Wesentlichen, dass man halt sagt, okay, gut, wir zahlen jetzt für russisches Öl nicht mehr als X Dollar. Mhm. Und das kann nur dann funktionieren, wenn halt möglichst viele Länder mitmachen. Und die Umsetzungsidee ist, dass man halt zum Beispiel den Versicherungsunternehmen verbietet, russische Tanker zu versichern, wenn das Öl über einen bestimmten Betrag verkauft wird. Mhm. Wie du das in der Praxis überprüfen willst, frag mich bitte nicht.
Okay, und das ist tatsächlich auch auf russisches Öl abgezielt?
Ja, das wäre auf russisches Öl abgezielt. Und da hat man halt irgendwie lange die Hoffnung gehabt, dass die Inder, die auch viel russisches Öl mittlerweile kaufen, dass sie es auch cool finden, wenn sie weniger zahlen. Mhm. Das Problem ist halt, und das haben mehrere Banken als großes Risiko angeführt, unter anderem Goldman oder JP Morgan, die Russen könnten halt im Zweifelsfall sagen, ja gut, dann gibt es halt kein Öl mehr.
Ja, also wenn man es spieltheoretisch betrachtet, ist das ein relativ unstabiles Gleichgewicht, ne? Weil im Endeffekt baust du ja sowas wie ein Abnehmermonopol oder ein Nachfragemonopol, wenn du so willst, also sagen, wir gehen jetzt alle, die Gas kaufen oder alle, die Öl kaufen, sprechen sich jetzt miteinander ab und bilden quasi so eine Einheit. Aber dann hast du ja immer das Risiko, dass einer ausschert und sagt, also ich spiele jetzt bei euch nicht mit, deswegen könnt ihr mir euer Öl verkaufen und dadurch halt sich einen Vorteil zu verschaffen.
Genau, in Indien macht es ja zum Teil, was man so hört. Also die holen sich halt russisches Öl mit schönem Discount, verarbeiten das dann entweder weiter oder verkaufen es direkt weiter an andere Länder zu einem deutlich höheren Preis. Und die Saudis machen das auch, die kriegen auch russisches Öl und ersetzen damit quasi ihren eigenen Verbrauch und dann können sie ihr eigenes Öl weiterverkaufen.
Das habe ich auch gehört, ja. Also dass die Saudis Öl beziehen, das ist schon verrückt, oder? Ich wusste gar nicht, dass sie eine Infrastruktur haben für sowas. Also ich meine, die haben sehr wahrscheinlich jede Menge Pipelines, aber die gehen ja nach außen. Und dann müssten sie ja quasi russische Öltanker, oder? Wie machst du das infrastrukturtechnisch?
Ich bin da wahrscheinlich völlig überfragt, aber die Antwort wird Öltanker vermutlich sein. Ich weiß, so eine Pipeline, ob du die rückwärts gerichtet auch machen kannst. Aber ich meine, es ist ja schon so, dass dann irgendwie teilweise in Europa auch die Pipelines gibt, die in beide Richtungen gehen. Frag mich aber bitte nicht, wie die Saudis da angeschlossen sind. Ich hätte gesagt Tanker, aber das ist am einfachsten wahrscheinlich noch, aber am Ende habe ich keine Ahnung. Ja. Jetzt gibt es einen wesentlichen Punkt, ich glaube, den führen wir dann immer an und sagen, ja, du kannst ja so ein Ölfeld, kannst du nicht einfach zumachen. Kannst du hier mal einen Knopf drauf drücken und abschalten.
Das stimmt, ja.
Aber du kannst es halt wirklich irgendwie vollstopfen. Dann ist es halt für immer weg.
Du kannst versiegeln, ja. Das ist aber super teuer.
Und, genau. Aber die Idee, die Befürchtung ist, die Banken sagen, dass die Russen das im Zweifelsfall machen. Weil die fackeln anscheinend jetzt schon Gas ab, was sie nicht verkaufen. Mhm. Und im Zweifelsfall machen die halt ihre Ölfelder zu.
Mhm. So ein Ölfeld ist ja, darf man sich auch nicht so vorstellen, wie ein Loch, was in den Boden gebohrt wird, sondern das ist ja dann meistens sehr, sehr viele Löcher und das ist dann wie so ein Tentakelartig, wird das dann zusammengeführt auf die Plattform, also wenn du von Offshore redest.
Ja.
Und das heißt, du hast im Grunde nicht ein Loch, sondern du hast ganz viele Löcher, wo das gepumpt wird und das läuft dann in Schläuchen zusammen und dann in eine große Pipeline und wird dann halt onshore, also aufs Land gebracht. Das heißt, das kostet ziemlich viel, so ein Loch zuzumachen. Ist auch gar nicht so einfach, hat man zum Beispiel gesehen bei dieser Naturkatastrophe von Exxon im mexikanischen Golf.
Da gibt es einen guten Film, glaube ich, dazu mit.
Hat es nicht Wochen gedauert? Also Tage auf jeden Fall. Und es hat Wochen gedauert, bis sie das Ding dicht gekriegt haben. Also, und ja, wie du sagtest, danach ist es, glaube ich, Schluss. Also du kannst ja nicht einen Deckel drauf machen, weil da ist ja so viel Druck drauf. Kannst du nicht einfach einen Deckel drauf machen und sagen, wir machen es jetzt zu und bei Bedarf wieder auf, ja.
Aber was wir heute gelernt oder diese Woche gelernt haben, du kannst es ja im Notfall einfach sprengen und das Zeug ins Meer lassen, wie mit den Nord Stream Pipelines.
Ja, da gibt's auch keine News. Also vielleicht gibt's, wenn die Podcast-Folge live ist, da mehr Informationen dazu, wer die Nord Stream Pipelines angegriffen hat, aber
ja. Ich glaube, das wird man wahrscheinlich nie rausfinden.
Meinst du?
Keine Ahnung, weil ich lehne mich jetzt nicht aus dem Fenster. Beim Zahlungsfall gibt es dann nächste Woche die News und wir wissen dann alle, wer es war. Mhm. Aber da kann man natürlich jetzt spieltheoretisch unendlich diskutieren und sich gegenseitig hochleveln.
Ja, hätte ich auch gedacht, ja.
Eigentlich macht es auch aus der Sicht von Russland keinen Sinn, dass sie das kaputt machen, weil die wollen das ja als Beispiel, die wollen das ja als Beispiel haben, dass Deutschland sagen könnte, wir machen es wieder an und dann haben sie gewonnen. Aber andererseits, weil es so wenig Sinn macht, vielleicht ist es dann doch wieder, weil dann keiner glaubt, dass sie es waren. Und dann kannst du dich in so ein endliche Hochleveln.
Genau, sie sagen ja, wir würden euch jetzt gern Gas liefern, aber sorry, die Pipeline ist gerade kaputt.
Genau, oder vielleicht war es auch eine Drohung, habe ich jetzt schon gehört, dass man irgendwie die Internet-Unterseekabel zwischen Europa und USA kappt, was wohl auch irgendwie als Risiko angeführt wird.
Ja, verrückt. Kein Netflix mehr, das wäre schade.
Ja, und was passiert denn mit meinen Apple-Aktien? Also das sind die wesentlichen Fragen, die man sich stellen müssen.
genau. Okay, ja, verrückt. Ja. Eine ganz verrückte Welt. Also als wir den Podcast gestartet haben, war das Marktumfeld deutlich entspannter, habe ich das Gefühl.
Ja.
Und wir haben uns schon fast beschwert, dass wir uns im Podcast langweilen, aber das ist jetzt nicht mehr der Fall. Also wir haben uns nie gelangweilt, aber ich meine, so Themenfindung ist, glaube ich, derzeit kein Thema.
Nee, also aber trotzdem solltet ihr euch ermutigt fühlen. Also wenn ihr weiter Fragen habt, dann haut uns die bitte auf den unterschiedlichsten Kanälen einfach her. Wir sind da, glaube ich, immer sehr offen für Themen und Wünsche.
Genau. Ja, cool, Holger, vielen Dank. Wir werden die Folge dann sehr wahrscheinlich Freitag veröffentlichen, damit sie nicht so schnell altert. Und aber unser normaler Publishing-Termin, der neue, bleibt jetzt mal Samstag.
Schauen wir mal, wie lange wir das durchhalten, aber ja.
Genau. Ansonsten erbitte ich unsere Hörer und Hörerinnen um etwas Flexibilität und dann passt es schon.
Perfekt. Dann wünsche ich dir ein schönes verlängertes Wochenende, hast du ja angekündigt.
Ja.
Und ich hoffe, dass ich ein bisschen mehr Schlaf kriege die nächsten Tage.
Ja, das wünsche ich dir.
Danke, danke.
Bis dann, tschüss.
Bis dann, ciao.